Studieren das Buch der Richter heute Abend. Gottes Volk ist jetzt im verheißenen Land. Und das Buch der Richter ist wirklich ein sehr trauriges Buch. Ein frustrierendes Buch. Einer der tiefsten Punkte in der Geschichte Israels. Und ganz im Kontrast zum Buch Josua, was wir letzte Woche, aber letztes Mal studiert haben. In Josua haben wir gelernt, das Prinzip, dass Sieg durch Glauben und Gehorsam kommt. Und im Buch Richter sehen wir genau das Gegenteil. Da sehen wir Versagen durch Kompromiss und durch Götzendienst. Schauen wir vielleicht nochmal kurz zurück. Erinnert euch im Buch Josua, der Herr hat sein Volk vorbereitet. Sie haben dann das Land eingenommen, der Herr hat für sie gekämpft und dann haben sie das Land verteilt. Aber es waren noch nicht alle Feinde vertrieben, sondern jeder einzelne Stamm, die Hauptschlacht war geschlagen, der Feind war gebrochen, aber jeder Stamm musste noch sein Gebiet einnehmen, was er bekommen hat. Vielleicht schauen wir noch in Josua, Kapitel 23, Vers 3. Wenn ihr euch noch erinnert, Josua hat am Ende seines Lebens, am Ende von dem Buch, zwei Ansprachen gehalten. Seine letzten Worte. Das ist eine davon. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zugeteilt, nach euren Stämmen. Vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Damit er nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen, ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben, ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, ist es. Er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, dem Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Es ist traurigerweise genau das, was passiert ist. Im Josua Kapitel 24, Vers 31 heißt es, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Die Generation hat noch dem Herrn gedient, die das Land eingenommen hat. Es drängt sich natürlich die Frage auf, warum hat der Herr nicht alle Nationen vollständig vertrieben? Warum hat er nicht alle Kanaaniter, genau, den Israeliten gegeben? Wolfgang sagt es richtig, um sie zu prüfen. Die Antwort ist im Kapitel 2 vom Richter, in Vers 21. Sagt der Herr, so werde ich auch nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. So ließ der Herr diese Nationen bleiben, ohne sie schnell zu vertreiben, und gab sie nicht in die Hand Josuas. Das sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um durch sie Israel zu prüfen, alle jene, die all die Kriege um Kanaan nicht kannten, nur damit er die Generation der Söhne Israel erkenne, indem er sie den Krieg lehre. Und zwar nur die Kriege von damals, die sie nicht kannten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Hiviter, die das Gebirge Libanon bewohnen, vom Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Es sind zwei Dinge hier, warum der Herr noch Volk, also Kanaaniter, übrig gelassen hat. Das erste ist im Kapitel 3, im Vers 2, damit sie zu kämpfen lernen. Und die zweite Sache ist dann im Vers 4, um Israel zu prüfen. Wie gesagt, die Generation, die das verheißene Land eingenommen hat mit Josua, die alte Generation, ist ausgestorben. Und jetzt ist die neue Generation da. Und jede Generation muss neu ihre Entscheidung für den Herrn treffen. Das kann die alte Generation nicht für die neue Generation tun. Und wir können auch uns fragen, warum ist das bei uns so, dass wir, nachdem wir bekehrt sind, nicht völlig frei sind von allen alten Angewohnheiten, von unserem Fleisch, von Versuchungen? Warum ist in unserem Leben noch der Feind in unserer Mitte, wenn wir so sagen wollen? Und wieder die zwei Punkte. Der Herr will, dass wir kämpfen lernen. Das ist unser Training. Wir sind im Training des Herrn, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Der Herr rüstet sein Volk zu. Und der Herr will, dass wir wachsam sind, dass wir geistlich scharf sind, nicht abgestumpft. Eine Armee, die rastet, die rostet. Und der Herr will, dass wir kämpfen lernen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es ist eine Prüfung. Jede Generation muss sich neu für Jesus entscheiden. Und ich glaube auch wir müssen uns jeden Tag neu für Jesus entscheiden. Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Er braucht Entscheidung dazu. Und Gott gibt uns, durch diese Feinde, die noch übrig sind, gibt uns viele kleine Möglichkeiten für Entscheidungen, die unsere Liebe bestätigen, wie wir unsere Liebe ihm gegenüber ausleben können. Viele Möglichkeiten, dem Herrn zu sagen, ich liebe dich. Und das Schöne ist, die Liebe wächst mit jeder solchen Entscheidung. Ich kann selbstsüchtig sein, mich für mich entscheiden, in mich investieren, oder ich kann mich selbst verleugnen und ich kann in Gott investieren, in geistliche Dinge investieren. Und Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und so stärkt es unsere Beziehung mit dem Herrn. Jedes Mal, wenn wir uns selbst verleugnen und sagen, Herr, unser Fleisch verleugnen, Herr, dein Wille, nicht mein Wille. Zwei Dinge, Gott will, dass wir kämpfen lernen und Gott will uns prüfen, will wirklich die Beziehung mit uns stärken. Jetzt sind wir weiter im Vers 5 hier. Und die Söhne Israel wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Hittitern und den Amoritern und den Perisitern und den Hivitern und den Jebusitern. Und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Kompromisse. Sie haben diese Völker nicht vernichtet. Das nächste, was passiert, sie verschwägern sich mit denen und fangen an, ihren Götzen zu dienen. Und daraus kommt der Abfall und letztendlich die Unterdrückung, die Versklavung durch diese Völker und das ganze Leid, was daraus hervorkommt. Ist die Konsequenz der Sünde, ist diese abwärts führende Spirale. Wir werden das sehr schön sehen im Buch der Richter. Das ist ein eher trauriges Buch. Den Verfall der Nation. Wir haben schon letztes Mal darüber geredet, dass wir vorsichtig sein müssen vor diesen kleinen Kompromissen, dass wir wachsam sein müssen. Der Feind wohnt unter uns. Wir müssen aufpassen, was wir denken, was wir ansehen, wo wir hingehen, was wir in unser Hirn reinlassen, welchen Einflüssen wir uns aussetzen. Wir dürfen da keinen Zentimeter Raum geben für das Fleisch. So wie man einen kleinen Löwen füttert. Der wird irgendwann mal groß und dann frisst er dich auf. Galater 6,8 steht, wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und Paulus schreibt im Römerbrief, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Es ist wichtig, dass wir kämpfen. Und gerade diese kleinen Kompromisse, die vielleicht kulturell akzeptiert sind, ah, alle machen das doch, müssen vorsichtig sein, weil dadurch unser Herz kalt wird, wir unsensibel werden für den Heiligen Geist, der uns überführen will. Gut, die ersten zwei Kapitel vom Buch Richter ist wirklich die Einleitung. Wir sehen hier im ersten Kapitel, dass Juda noch zum größten Teil das Erbteil, was der Herr ihm gegeben hat, einnimmt. Aber dann im Vers 21 lesen wir schon, aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Und Vers 27, aber Manasse vertrieb nicht Beth-Shean und seine Tochterstädte und Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte und die Kanaaniter vermochten in diesem Land zu bleiben. Und es geschah, als Israel stark geworden war, da stellte es die Kanaaniter an die Zwangsarbeit, doch vertreiben konnten sie sie nicht. Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Mahalol. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afik und Rehob, sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes, denn sie hatten sie nicht vertrieben. Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Beth-Shemesh und die Bewohner von Beth-Anat, sondern er wohnte mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes. Aber die Bewohner von Beth-Shemesh und die Beth und von so weiter wurden zur Zwangsarbeit für ihn herangezogen. Und die Amoriter drängten die Söhne dann ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene herabzukommen. Und die Amoriter vermochten im Gebirge Heres wohnen zu bleiben. Und so weiter und so fort. Einzelne Stämme haben Kompromisse eingegangen, haben das Wort des Herrn nicht völlig befolgt und diese Völker nicht vertrieben. Und jetzt kommt der Engel des Herrn selbst und weist die Stämme Israels zurecht. In Kapitel 2, Vers 1. Und der Engel des Herrn, habe letztes Mal gesagt, ich glaube, dass das Jesus ist, der es hier zurecht weist. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich euch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Vers 4. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Sehen wir nochmal eine Zusammenfassung im Vers 6. Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Das ist wieder ein bisschen früher. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils, in Timnath-Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine neue Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, und auch das Werk, das der Herr für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war, in den Augen des Herrn. Was ich wirklich interessant finde, ist, wie schnell die vergessen haben. Ist erstaunlich, die nächste Generation. Ich meine, die Väter, die waren noch haben von den Großvätern gehört, wie der Herr sie rausgeführt hat aus Ägypten mit starker Hand. Dann waren sie in der Wüste und sind sie aufgewachsen, haben die Versorgung des Herrn erlebt und sie haben das verheißene Land eingenommen und der Herr hat für sie gekämpft. Auf übernatürliche Art und Weise. Die Mauern von Jericho sind eingefallen. Hagelsteine sind vom Himmel gefallen, als sie die südlichen Könige besiegt haben. Der Herr hat für sie gekämpft. Und man soll glauben, ihre Kinder sollten sich daran erinnern. Es ist erstaunlich, wie schnell die vergessen haben und sich davon vom Herrn abwenden. In den nächsten Versen werden wir jetzt einen Überblick sehen, eine Art Zusammenfassung über das ganze Buch. Wie gesagt, die ersten zwei Kapitel sind eine Einleitung und Zusammenfassung. Und dann bis zum Kapitel 17 ist eigentlich die Geschichte, chronologische Geschichte, wo wir diesen Zyklus immer wieder sehen werden. Und dann die letzten beiden Kapitel ist nochmal so eine Art Nachtrag, so ein Anhang. Diesmal weiter im Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herlebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Die Richter waren wirklich so Befreier, Heerführer, Herrscher. Nicht unbedingt, wie wir uns den Richter im Gericht vorstellen, sondern es waren mehr solche Führerpersönlichkeiten. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, Vers 17, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter und den Geboten des Herrn zu gehorchen gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter stehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es noch schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten, von ihrem halsstarrigen Wandel. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und so weiter und so fort. Das ist der Zyklus, der sich diesen ganzen Hauptteil lang durchziehen wird. Ich habe da hinten auf dem Zettel die Schlüsselworte drauf. Das, was wir immer wieder sehen werden. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Der Herr wird zornig über sie und sie werden bedrängt. Der Herr verwendet diese Völker, die um sie herum sind. Sie sind auf der Karte drauf. Die verschiedenen Völker, die um sie herum gewohnt haben. Der Herr verwendet diese Völker, um das Volk Israel zu züchtigen. Ich habe hier auch die einzelnen Richter eingezeichnet. Das sind die umrahmten Dinge da. Sie haben zum Herrn geschrien, sind bedrängt, der Herr lässt Richter auferstehen. Auf denen ist der Geist des Herrn. Und die befreien das Volk von ihren Bedrängern. Und das Volk kehrt eine Zeit lang um, bis sie es noch schlimmer treiben als vorher. Und dann entbrennt wieder der Zorn des Herrn und das nächste Volk kommt. Wir werden 7 Zyklen insgesamt sehen, die sich so abspielen. 6-mal Feinde von außen und einmal im Kapitel 9 eigentlich mehr ein Feind von innen. Ein Diktator, wenn wir so sagen wollen, von innen. Das gibt uns diese Verse hier, diese Zusammenfassung in Kapitel 2 gibt uns das Outline für die ganzen folgenden Kapitel. Diese Abwärtsspirale von Kompromiss und Sünde. Was wir auch sehen, aber ist die Geduld und die Liebe Gottes. Gott reagiert auf Umkehr und auf Gebet. Und er sendet einen Befreier und einen Erlöser. Ich mag das an Gott. So wie Sünde und Leid zusammengehören, gehört auch das Ausschreien und das Eingreifen Gottes, die Errettung Gottes zusammen. Gott hört die, die mit ehrlichem Herzen zu ihm rufen. Wie gesagt, auf der Karte haben wir die ganzen Feinde und dann auch die Richter, die sie befreit haben, vor denen drauf. Der Herr hat sie benutzt, um das Volk zu züchtigen. Und das Motiv Gottes, wie immer, war, um sie zur Umkehr zu bewegen. Das war sein Herz da drin. Gut, schauen wir uns jetzt den ersten Zyklus an, den ersten Richter, Kapitel 3, Vers 7. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn ihren Gott und dienten dem Baal ihm und den Ascherim. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er verkaufte sie in die Hand Kuschan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Söhne Israel dienten dem Kuschan und so weiter 8 Jahre. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen, der rettete sie, Othniel, den Sohn des Kenan, des Bruder Kalebs, der jünger war als er. Kaleb war der zweite Kundschafter, der gemeinsam mit Josua das Land ausgekundschaftet hat. Das waren die einzigen zwei, die gesagt haben, ja, lass uns dem Herrn vertrauen, aufziehen und das Land einnehmen. Und Gott hat gesagt, das werden die einzigen zwei sein, die nicht sterben werden in der Wüste, sondern wirklich ins verheißene Land kommen werden. Und der Herr war wieder treu dem Kaleb. Hat ihn daher gebracht. Aber der Othniel ist sein Neffe. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Und er zog aus zum Kampf und der Herr gab Kushan, Risha, Tajim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark über diesen Typen und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenan, starb. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er sammelte die Söhne Ammon und Amalek um sich, zog hin und schlug Israel. Und sie nahmen die Balmenstadt in Besitz. Und die Söhne Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud, den Sohn des Gera, einen Benjaminiter, einen Mann, der Linkshänder war. Das Ganze wiederholt sich. Der Ehud, er belügt zuerst den König von Moab und ermordet ihn dann heimtückisch. Wir sehen, die Richter waren nicht immer unbedingt die nobelsten Menschen. Wir werden noch ein paar andere wilde Dinge sehen. Aber Gott sei Dank, Gott gebraucht normale Menschen. Nicht unbedingt perfekt. Und er gebraucht diesen Mann, den Ehud, um die Moabiter zu besiegen. Kapitel 4, die einzige Richterin. Der ganze Zyklus wiederholt sich wieder. Wir sehen hier eine Frau in der Regierung. Und das ist okay. Ich glaube, von der Bibel her, Frauen können in Leiterschaft in Regierung sein. Das Einzige, was Gott den Männern vorenthalten hat, ist das Pastorenamt in der Gemeinde. Aber die Frau kann ohne weiteres in der Regierung sein. Kapitel 4, Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, den Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in seinem Kaff. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Bäume zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin, um die Sparak, den Sohn Abinoams, aus Kedesh in Naphtali rufen. Und sie sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sibulon? Wir sehen hier schon, Israel war nicht mehr eine Einheit, sondern die einzelnen Stämme. Die müssen immer wie zusammenrufen. Ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heran an den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge und ich gebe ihn in deine Hand. Da sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Wie gesagt, waren nur die perfekten Männer. Barak hat gesagt, Debbie, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Er sagte sie, ich will gerne mit dir gehen. Nur, dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Und es ist natürlich erfolgreich, singen gemeinsam ein Lied, preisen dem Herrn. Und im Kapitel 6 wiederholt sich das alte Spiel von vorne. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machen sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind und die Höhlen und die Bergfesten, haben sich verkrochen vor den Feinden. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe, noch Rinder, noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon, schlug gerade Weizen aus in der Kelte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Also der versteckt sich in der Kelte und frischt dort den Weizen, dass die Feinde ihn nicht sehen. Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, du tapferer Held. Ich mag das. Der Herr sieht uns oft ganz anders, als wir uns selbst sehen. Sagt der kleine Gideon, versteckt sich. Und der Herr sagt, Jesus kommt zu ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und er beruft den Gideon. Gideon sagt ihm, hey, ich bin doch der Jüngste in meinem Haus und der Geringste in meinem Stamm. Aber der Herr bereitet ihn vor, zuerst zu Hause. Der Gideon muss den Götzenaltar seines Vaters niederreißen. Und dann versammelt er die Israeliten. Im Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jezreel. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und er stieß ins Horn, und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasse, und auch er wurde zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten nach Asser, und durch Sebulon und durch Naphtali. Und sie zogen herauf ihnen entgegen. Also er muss wieder die Stämme und teilweise einzelne Familien von den Stämmen versammeln. Die Einheit in Israel war nicht mehr da. Es ging bergab mit der Nation. Kapitel 7, und Jerubal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Heerlager Midians aber war nördlich von ihm, am Hügel More im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um. Und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Zwei Drittel haben Angst und kehren um. Und der Herr sprach zu Gideon: Noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. Und es soll geschehen, von dem ich dir sagen werde, dieser mag mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon: Mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Und das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinem Ort. Und sie nahmen die Wegzehrung des übrigen Volkes an sich und deren Hörner. Also die Lecker will der Herr benutzen, um sein Volk zu befreien. Manche Leute glauben, die 300, die geleckt haben, das waren die Stärksten. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher, dass das die Mutigsten waren. Ich glaube, das waren die mit Kreuzweh und mit wehen Knie und so weiter, die sich nicht auf die Knie runterlassen könnten, die sich nicht hinknien konnten, sondern die mit der Hand irgendwo das Wasser schöpfen mussten. Kann auch sein. Meine Interpretation ist, der Herr hat wirklich die Schwächsten auserwählt. Die 300 mit Kreuzweh, die sich nicht mal auf die Knie runterbücken konnten. Und der Herr kämpft für sein Volk. Wir sehen den ganzen Plan mit den Fackeln und den Töpfen, ihr könnt es selber lesen. Umringen das Heerlager und machen einen Riesenwirbel und die bringen sich alle selber um. Das ist praktisch, ne? Der Herr kämpft für sein Volk. Ist eine schöne Lektion wieder, dass wir nicht stark sein müssen, um vom Herrn gebraucht zu werden, sondern einfach ihm vertrauen und gehorsam sein und verfügbar sein. Das ist alles, was der Herr braucht. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft spricht der Herr der Herrscher an, sondern durch meinen Geist. Gideon lehnt dann das Königtum ab. Sie wollen ihn zum König machen. Gideon sagt: Nein, der Herr ist unser König. Aber er verleitet das Volk meines Erachtens ungewollt zum Götzendienst. Und im Kapitel 9 kommt der Abimelech. Diesmal ist es eine Züchtigung von innen. Der Abimelech, der lässt alle Söhne von den Gideon umbringen und macht sich selbst zum Herrscher. Ist der erste Diktator, wenn man so sagen will, in der Geschichte Israels. Und er wird 3 Jahre lang das Volk unterdrücken. Danach kommen der Richter Tola und der Richter Jair. Die nächste Unterdrückung kommt dann durch die Amoriter. Und der Richter, den Gott beruft, ist der Jephtha von Gilead, das lag im Stamm Manasse. Gerade überlegt, ob ich niesen soll oder nicht. Der Jephtha war eigentlich ein Loser, wenn er das genau liest. Der Jephtha war der Sohn einer Hure, er war ein Ausgestoßener und ist mit seiner Schar von Vagabunden herumgezogen. Aber sie in ihrer Verzweiflung machen die Israeliten ihm zum Richter und er befreit Israel. Also er macht allerdings eine blöden Fehler, weil er macht einen Schwur, ein Gelübde und sagt, das Erste, was aus meinem Haus herauskommt, das werde ich dem Herrn als Brandopfer opfern. Und als er zurückkommt von einem erfolgreichen Kampf, kommt seine Tochter heraus. Und wenn wir die Geschichte lesen, es scheint so, als hätte er seine Tochter als Brandopfer geopfert. Wir sehen, wie es bergab geht mit Israel. Wie verkommen die sind. Lesen wir weiter im Kapitel 12 im Vers 1. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Und sie sagten zu Jephtha: Warum bist du hinübergezogen, um gegen die Söhne Ammon zu kämpfen? Und hast uns nicht gerufen, mit dir zu gehen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Israel ist entzweit. Der Stamm Ephraim ist jetzt eifersüchtig Als er zur Hilfe genommen hat und geholt hat. Und was folgt, ist ein Bürgerkrieg, in dem 42.000 Mann von Ephraim sterben. Kapitel 13. Nächster Zyklus. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und wir wissen schon, wie es weitergeht. Der Herr wird den Simson berufen. Simson ist wirklich der erstaunlichste Richter von denen allen. Der war was Besonderes. Eine herausragende Persönlichkeit. Der Engel des Herrn erscheint seinen Eltern und verheißt ihn Simson. Er war von Geburt an auserwählt. Und er war ein Nazireer. Das waren die, die mit den langen Haaren rumgelaufen sind und keinen Wein getrunken haben und so weiter. Es war einfach ein Zeichen der Hingabe an den Herrn. Und solange seine Haare lang waren, solange er dem Herrn hingegeben war, war er stark. Aber wenn dem Herrn nicht hingegeben war, dann war er schwach. So ist es auch in unserem Leben. Simson, alles hat für ihn gesprochen. Er war auserwählt von Geburt an. Der Herr hat ihm übernatürliche Kraft gegeben. Aber dennoch ist Simson der Einzige, der sich mit dem Feind einlässt. Er verschwägert sich sogar mit den Feinden. Und seine Schwäche sind die Frauen, wie wir alle wissen. Simson ist auch der einzige Richter, der vom Herrn verlassen ist, lesen wir am Ende. Und der einzige Richter, der in Gefangenschaft stirbt. War derjenige, der das größte Potenzial hatte, aber er war der einzige Richter, der Israel nicht von der Gefangenschaft befreien konnte. Die 20 Jahre seiner Herrschaft oder seiner Richterschaft liegen in diesen 40 Jahren, wo Midian sie, Entschuldigung, wo die Philister sie bedrängt haben. Ist traurig, der Simson. Er endet mit, wir kennen die ganze Geschichte, er endet mit ausgestochenen Augen an der Mühle, wie ein Tier, rennt im Kreis herum. Und das ist, was Sünde und Kompromiss macht in unserem Leben. Es macht uns blind, es bindet uns und letztendlich werden wir aufgerieben. Trauriges Bild der Simson. Und ja, am Ende seines Lebens, das erste Mal, wo wir lesen, dass er betet, übrigens, betet er und wir kennen das, er reißt das Haus mit nieder und 3000 Philister sterben mit ihm. Aber das war nicht, was der Herr wirklich vorgehabt hat mit ihm. Er konnte Israel nicht befreien. Er stirbt in Gefangenschaft. Hat seine Berufung nicht erfüllt, ist ein trauriges Bild. Es geht immer weiter bergab mit Israel. Das ist jetzt das Ende dieser 7 Zyklen. Der letzte war der Simson, den wir sehen. Der chronologische Teil in der Geschichte geht dann weiter im 1. Samuel. Das Buch 1. Samuel schließt direkt an das an, nach dem Kapitel 16 her. Kapitel 17 bis 21 ist eigentlich eine Art Nachwort. Das ist nicht chronologisch, sondern es war irgendwann in dieser Richterzeit. Und der Herr gibt uns 2 Schnappschüsse von der Verfallenheit des Volkes, wie schlimm es wirklich aussieht. Der erste Schnappschuss beginnt im Kapitel 17. Es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha. Der sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deren wegen du einen Fluch ausgestoßen und ihn auch vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir. Ich habe es genommen. Da sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Und er gab die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn. Für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon mache. Micha bestiehlt seine Mutter und die weiht das Silber, was er gestohlen hat, dem Herrn, und es wird ein Götzenbild daraus gemacht. Es war eine klare Übertretung vom zweiten Gebot, wo der Herr gesagt hat, ihr sollt euch kein Abbild machen. kommt der Micha, der macht sich ein Ephod und macht einen von seinen Söhnen zum Priester für seinen Götzen, den er gemacht hat. Und wie wir gelesen haben, er war aus dem Stamm Ephraim. Welcher war der priesterliche Stamm? Das war der Stamm Levi. Also auch das war gegen das Gesetz, was er hier gemacht hat. Er übertretet hier das Wort des Herrn. In Vers 6 lesen wir eine sehr gute Zusammenfassung. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist die Richterzeit. Das fasst es schön zusammen. Also später findet der Priester der Micha einen Leviten und macht ihn zum Priester für seinen Götzen. Und dann sehen wir im Kapitel 18 den Stamm Dan, der von seinem zugeteilten Erbteil im Süden unten nach Norden hochzieht, auf der Suche nach einem Erbteil, das er einnehmen kann, den er erobern kann. Und der Stamm Dan stiehlt dem Micha seinen Götzen und auch seinen Priester. Kapitel 19 ist der zweite Schnappschuss, den wir sehen, und der ist noch schlimmer. Geschichte von einem Leviten, dem seine Nebenfrau davonläuft. Und nach einiger Zeit will er sie doch wieder zurückhaben und rennt ihr nach. Nämlich sie ist zu ihrem Vater zurückgelaufen und er zieht zu ihrem Vater. Und bleibt dort einige Zeit und nimmt dann seine Frau wieder zurück mit nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg übernachten sie in der Stadt Gibeah. Das ist eine Stadt, die im Gebiet von Benjamin liegt. Die Männer dieser Stadt kommen dann zu ihm und zu dem Mann, der sie beherbergt, und wollen diesen Mann vergewaltigen. Also sagt, bring den Mann hinaus, wir wollen mit ihm unsere Spielchen treiben. Der gute Mann schickt seine Nebenfrau hinaus zu ihnen und sie vergewaltigen sie die ganze Nacht und letztendlich findet er sie am Morgen tot auf den Stufen vor der Haustür. Er zerlegt dann seine Nebenfrau in 12 Stücke und schickt die an alle 12 Stämme Israels und ruft sie so zusammen zum Krieg gegen Benjamin. Israel sagt, gib uns die Männer raus, die dieses Unrecht getan haben, und die Benjaminiter sagen, nein, wir tun das nicht. Und ganz Israel zieht zum Bürgerkrieg gegen Benjamin. Und sie wüten über alle Maßen, vernichten fast den ganzen Stamm, es bleiben nur 600 Mann davon übrig. Darüber hinaus haben sie noch einen Schwur gemacht, dass ihnen keiner eine Frau geben wird von ihren Nachkommen. Und dann haben sie doch Mitleid, wollen nicht, dass der Stamm Ephraim ganz ausstirbt. Ah, Entschuldigung, der Stamm Benjamin. Und sie versorgen sie mit Frauen durch Raub und Mord und schlimme Geschichte. Letzter Vers im Buch der Richter, Kapitel 21, Vers 25, fasst es nochmal zusammen. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Bild von jeder tat, was ihm gepasst hat. Das war die Geschichte Israels. So tief ist das Volk gesunken, so verkommen war der Zustand des Volkes. Kein schönes Buch, das Buch der Richter. Ja, ich glaube, eine sehr eindrucksvolle Warnung vor Kompromiss und vor Götzendienst und Sünde. Sind auch ein Bild, was passiert mit einer Nation, die Gott verlässt. Und da geht es nämlich bergab. Francis Schaeffer hat gesagt, eine Nation, die sich von Gott abwendet, letztendlich bleiben nur zwei Möglichkeiten über. Das eine ist Anarchie, jeder tut, was ihm passt, was wir hier sehen. Und keine Nation oder kein Volk, keine Gesellschaft kann so lange bestehen. Und die einzige Alternative davon ist eine Diktatur oder einen König, halt einer, der seinen Willen allen anderen aufzwingen kann. Und das sehen wir in der Geschichte Israels und das sehen wir in jeder anderen Nation. Übrigens, wenn das interessiert, das Buch von Francis Schaeffer heißt, wie können wir denn leben? hat er vor 20 Jahren oder so geschrieben, ist aber sehr prophetisch. Wir sehen viele Dinge heute, die er geschrieben hat. Aber er sagt, wenn dieser ethische Konsens in einer Gesellschaft verloren geht, dass die Menschen unter Gottes Wort sind oder zumindest dasselbe Verständnis von richtig und falsch haben, dann fällt die Gesellschaft auseinander. Und das einzige Alternative ist, dass halt irgendeiner seinen Willen durchdrückt, ein Diktator, oder es wird immer zentralistischer. Und das sehen wir eigentlich auch in unserer Gesellschaft. Dass immer mehr der Staat übernimmt immer mehr Aufgaben und es wird immer mehr zentralistisch. Und wir sehen, wie es bei uns bergab geht. Bringen unsere ungeborenen Kinder um. Es wird bald mit den alten Menschen genauso losgehen und es geht bergab. Eine Nation oder eine Gesellschaft, die sich von Gott abwendet und seinem Wort kann nicht lange bestehen. Und auch dafür ist das Buch der Richter eine eindrückliche Warnung. Aber Gott sei Dank, wir können beten. Wir können beten für Erweckung in unserem Herzen. Und wir können beten für Erweckung für unser Land. Die Lektion, die wir auch hier lernen, ist, dass Gott Gebet hört. Gott hört sein Volk, wenn es zu ihm ausschreit. Und er schenkt der Rettung und er schenkt Befreiung.